ARD. Eigentlich entscheiden ja letztendlich die Verbraucher, aus welcher Produktion sie den Spargel am liebsten haben. Weil ganz ehrlich, wenn man jetzt Spargel aus Peru kauft oder aus
Griechenland
oder aus, ja keine Ahnung, Timbuktu, dann können die sich doch denken, dass bei einem Preis, der so günstig ist, die Mitarbeiter oder die Saisonarbeitskräfte, die in den Ländern, wo der herkam, nicht zu guten Bedingungen angestellt wurden.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Willkommen, willkommen, willkommen bei einer neuen Ausgabe des beliebtesten und erfolgreichsten Landwirtschaftspodcasts, den es auf der ganzen Welt gibt. Den es zumindest in der ARD Audiothek gibt. Da müsst ihr uns unbedingt hören und folgen. Das ist ein wahrer Hörgenuss.
Jetzt sind wir hier richtig großprotzig in diesem Podcast gestartet. Wie kann man denn das jetzt sympathisch machen? Hi Kuhlage.
Hallo Maja, wir stellen uns mal ganz kurz vor, wer wir sind.
Ich bin Maja, die Landwirtin hier. Ich habe Landwirtschaft studiert und komme selber von einem konventionellen Betrieb. Und du bist der Städter, wie ich immer so schön sage.
Richtig, ich bin der, der irgendwann mal Landwirt werden will, aber es nie werden wird, weil ich einfach zwei linke Hände habe und dann legt jeder einen 5 Daumen. Nein, ich bin wirklich Stadtmensch und habe mit Landwirtschaft gar nichts zu tun. Aber das ist das Spannende, dass wir hier jede Folge sitzen und uns über das Thema Landwirtschaft und Verbraucherthemen unterhalten und versuchen ja auch ein bisschen Brücken zu bauen. Das ist ja, worum es geht, ne?
Genau, uns irgendwie annähern mit den Einstellungen dazu.
Ja, nicht, dass wir da auf der einen Seite mit Mistgabeln und auf der anderen Seite mit Lastenrädern aufeinander zusteuern und uns gegenseitig das Leben schwer machen. Denn wir sind aufeinander angewiesen, so viel ist mal klar. Und wir müssen miteinander klarkommen und wir können so viel voneinander lernen. Das ist das, was ich in diesem Podcast immer mitnehme.
Das stimmt. Und heute wollen wir etwas über das weiße Gold lernen. Was ist denn das, Kuhlage?
Naja, also es ist die eines der beliebtesten Gemüsesorten Deutschlands. Die Menschen sind versessen danach. Es ist auch eines der am meisten angebauten Freilandgemüsesorten Deutschland. Es ist das weiße Gold. Viele lieben es, einige hassen es. Und wenn ich davon nur rede, läuft mir das Wasser im Munde zusammen und mein Urin fängt an zu riechen.
Aber cooler, glaubst du wirklich, manche hassen das?
Ich glaube, manche sind so, die sagen, ach, alle lieben Spargel.
Ist mir zum Mainstream.
Ich finde das doof. Aber mich hat es auch voll erwischt, diese Spargel-Obsession, möchte ich fast schon sagen.
Ja, und vor allem, wir dürfen schon verraten, wir haben hier einen Gast sitzen. Mhm. Werden sie gleich ein bisschen länger vorstellen. Und sie hat uns auch Spargel mitgebracht. Deswegen, ich will eigentlich schon wieder fahren, umdrehen und mir jetzt zu Hause schönen Spargel kochen.
Das ist Wahnsinn.
Also mach ihn jetzt.
Wir nehmen diese Folge jetzt Ende März auf, das können wir ja sagen, und es gibt jetzt schon Spargel. Ich bin platt, da wird uns unser Gast gleich erklären, wie das eigentlich alles möglich ist, welches Wunder der Technik dafür sorgt, dass der Spargel jetzt schon zum Essen da auf dem Tisch liegt.
Genau, und wie es sich für unsere Folgen gehört, hast du natürlich auch einige Vorurteile, die wir aufdecken werden, aber bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, gibt es wieder meine
also
Rubrik.
Also Vorurteile sind irgendwie, ich sage es, gesunde Skepsis. So, also ihr merkt schon, Maja ist auf Krawall gebürstet, aber du hast eine Rubrik für uns, ne?
Ich habe eine Rubrik.
Majas Landwort.
Also, in der Rubrik geht es ja darum, dass du einen Fachbegriff erklären musst. Und ich habe dir was mitgebracht und ich wette, dass du Schwierigkeiten hast. Deswegen freue ich mich auf den Begriff. Und zwar heißt der Begriff Geilstelle.
Das müssen wir, glaube ich, rausschneiden. Das ist öffentlich-rechtlich hier, sowas dürfen wir nicht sagen. Du willst von mir wissen, was das Wort Geilstelle bedeutet?
Ja. Mhm.
Ja, also.
Wie schafft man es jetzt daraus, ohne dass man irgendwas Perverses sagt, oder?
Ja, das ist nicht einfach Geilstelle. Also, oh Mann, Maja, wirklich.
Weiß nicht, jetzt haben wir uns eigentlich mal darauf geeinigt, ob du auch so Gäste-Joker ziehen darfst?
Also, wenn sich zwei Tiere ganz doll lieb haben, ein männliches Tier und ein weibliches Tier, dann treffen die sich, tauschen erstmal Handynummern aus, dann gehen die ins hinter den Stall und der Kuhmann und die Kuhfrau entdecken dann jeweils die Geilstelle.
Also du bist in der richtigen, also Gegend, also nämlich in der Viehhaltung.
Okay, aber also wir wissen ja alle, Tiere haben Gefühle und Tiere haben vermutlich auch Spaß an Zwischenmenschlichkeit. Also zwischen...
Vermenschlichst du die Tiere
okay,
schon wieder.
Okay, Spaß an körperlicher Interaktion.
Ja.
Und vielleicht gibt es besondere Stellen, wo sie vielleicht Jugendforscht spielen. Ich weiß es nicht. Hey, jetzt du, Maya, erlöse mich bitte. Was ist es denn?
Pass auf, es ist ein Bereich auf der Weide, wo die meisten Tiere ihren Kot lassen und deswegen wächst an dieser Stelle das Gras geiler, also üppiger. Und deswegen sagt man zu dem Bereich, da ist die Geilstelle.
Oh Gott.
Ja.
Aber wie kann man denn so eine Illusion zerstören? Also manchmal frage ich mich, was stimmt mit euch Landwirten nicht? Weil das ist doch Geilstelle, da muss man doch automatisch irgendwie an Sex denken und ihr macht daraus eine Düngegeschichte. Das ist
aber bei gutem Weidemanagement gibt es auch weniger Geilstellen, weil uns das so organisiert, dass es auch nirgendwo so kommt, dass es überdüngt ist.
Ah, okay. Mhm. Also da, wo der Rasen besonders grün ist, sollte ich nicht meine Picknickdecke hinlegen.
Ja, wenn du so willst, ja.
Okay. Guck mal, wieder was gelernt. Schön, vielen Dank für diese tolle Rubrik. So, und jetzt kommen wir zum Thema. Das weiße Gold, das Königsgemüse. Warum das so heißt, das klären wir gleich noch. Und tatsächlich ist es so, das habe ich auch nicht gewusst, dass Spargel eines der beliebtesten Gemüsesorten Deutschlands ist. Und es ist wirklich von der Anbaufläche her die wichtigste Freilandgemüseart in Deutschland. Danach kommen Kohl, Möhren, Karotten und Speisezwiebeln. Und wir haben zu Gast eine echte Spargelbäuerin, darf man das sagen?
Das darf man sagen.
Spargelbäuerin. Sie heißt Kirsten Oldenburg, kommt aus Vogtei im Landkreis Nienburg. Nienburg ist sowas wie das Spargelmekka Norddeutschlands, kann man sagen. Ne?
Ja, doch, das kann man so sagen, auf jeden Fall. Würde ich unterschreiben.
Erzähl uns ein bisschen was zu deinem Betrieb.
Ja, also wir sind seit 13 Generationen, haben wir Landwirtschaft und bauen seit ungefähr 30, 40 Jahren Spargel an.
Ui.
Ja, meine Urgroßeltern haben damit angefangen, wir haben kurz pausiert. Oma und Opa haben wieder weitergemacht und ja, Mama und Papa und jetzt so unsere Generation sind jetzt dabei, das weiter auszubauen oder so zu bleiben.
Mhm. Warum ausgerechnet Spargel?
Weil es lecker schmeckt. Gute Frage. Unser Boden passt halt super gut zum Spargel und mit unserem Karnickelsand kann man halt nicht viel anderes machen. Also Weizen brauchst du da nicht wirklich anbauen oder Raps.
Kannst ja noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, warum sandiger Boden so gut ist.
Also unser Boden ist so gut, weil für den Spargelanbau, weil er sich schnell erwärmt, weil ja, da sind halt auch gewisse Mineralien enthalten, die den Spargel vom Geschmack her auch schmackhafter machen. Und man kann gut Dämme formen mit unserem Boden und außerdem ist die Ernte dadurch halt auch viel einfacher, als wenn man jetzt in so lehmigen Boden stechen müsste.
Ja, über die Dämme und über die Ernte reden wir gleich noch. Aber als erstes würde mich mal interessieren, du hast tatsächlich schon Spargel mitgebracht. Und ich meine, es ist Ende März. Jetzt zeichnen wir diese Folge auf Ende März. Wie ist das möglich?
Den habe ich mir aus den Rippen geschnitten. Nee, eigentlich, also wir haben so eine Art Gewächshäuser über ein paar Reihen. Also das ist wirklich nur ganz wenig, was wir bisher geerntet haben. Genau, und dadurch wird halt die Sonne sozusagen eingefangen. Also da wird nichts beheizt oder so. Und deswegen bist du ja da schon relativ gut gewachsen.
Mhm. Wenn du den jetzt verkaufen würdest, das sind ja wahrscheinlich so 500 Gramm, ne?
Ja, ungefähr.
Was müsste der kosten?
Das kommt auf die Sorte wieder an. Also es ist wieder typisch Landwirtschaft. Es kommt drauf an. Von bis, ich würde jetzt mal sagen, 10 Euro bis 17 Euro das Kilo.
Krass. Ja, unser Titel lautet ja auch, welchen Preis zahlen wir für das weiße Gold? Und da geht es natürlich so ein bisschen darum, um den Preis selbst, aber auch so, welchen Preis zahlen die Menschen, die ihn anbauen? Welchen Preis zahlt vielleicht die Natur, die Umwelt für dieses ja, Luxusgemüse, möchte ich fast schon sagen, weil das ist ein teures Gemüse, ne?
Ja, es kommt drauf an, wo er produziert ist.
Also der wird in so Dämmen, heißt das, angebaut, ne?
Genau, er wird in Dämmen angebaut. Die werden im Herbst oder wie in diesem Jahr erst im Frühjahr, je nach Wetterlage, angepflügt. Ja, so ein 50 cm hoher Damm ungefähr über den Spargelwurzeln angelegt. Und dann kommt da Folie drüber und dann muss man warten, bis die Sonne rauskommt.
Und wann weiß man, dass der fertig ist?
Wenn der Kopf oben rausguckt.
Ah.
Und er so durch die Erde sticht.
Genau. Also man hat halt den Damm und dann bricht der Kopf durch die Erde sozusagen. Und dann muss man immer mal gucken, ob es schon soweit ist, ob da schon ein paar Köpfe aus der Erde schauen und dann kann es losgehen.
Ich glaube, man muss sogar 2-3 Jahre warten, bis man das erste Mal von einer Spargelkrone, sagt man doch, oder?
Wurzel sozusagen. Also es ist eine Krone und unten die Wurzeln, ja.
Genau, bis man ernten kann. Und dann, wie lange kann man von dieser Pflanze dann ernten?
Sekunde mal, ich gehe noch mal ein Stück zurück. Gibt man da irgendwie einen Samen in den Boden oder gibt es irgendwie Jungpflanzen? Wie fängt es denn alles an eigentlich mit dem Spargel?
Dahin wollte
ich
auch.
Das ist eine gute Frage. Also, das macht jeder Betrieb auch ein bisschen anders. Wir zum Beispiel machen es so, dass wir von unserem Pflanzenhändler des Vertrauens die Spargelpflanzen kriegen. Das hat halt mit Spargel, wie man ihn kennt, überhaupt nichts zu tun. Also es sieht halt ganz anders aus. Es ist einfach nur eine lange Wurzel, ungefähr 20 bis 30 Zentimeter lang. Und die pflanzt man dann im Frühjahr auch in die Erde.
Gibt es dafür eine Maschine?
Ja, da gibt es eine Maschine. Also das wird maschinell gemacht. Gut, hinten müssen noch Leute mitfahren, weil man halt je nach Sorte verschiedene Pflanzabstände hat und die Pflanzen müssen in so ein Drehrad gelegt werden. Das ist dann noch Handarbeit.
Siehst du schon hier Handarbeit?
Ja, genau, da geht's schon los. Und das, also da schafft man halt auch nicht so ganz viel am Tag, wenn man nur so eine kleine Maschine hat. Dann lässt man den Spargel aber im ersten Jahr, also in dem Pflanzjahr, wachsen. Und im darauffolgenden Jahr lassen wir den Spargel auch nochmal durchwachsen. Also selbst dann hat man noch keine Ernte und so eine Pflanze ist gar nicht so günstig. Ungefähr 25 bis 30 Cent pro Pflanze. Man braucht pro Meter 4 bis 7 Pflanzen.
Also es ist schon mal sehr teuer, damit anzufangen. Und dann wartet
und
man
geht
da zwei
halt
Jahr?
In Vorleistung. Genau. Ne? Und dann hat man 2 Jahre lang die Kulturmaßnahmen, die man beim Spargel durchführen muss. Ne?
Das
also
heißt, du musst ihn pflegen.
Hacken, genau. Wenn es ganz blöd läuft und es sehr trocken ist, dann muss man ihn auch bewässern, weil diese Wurzeln, die wachsen ja nicht von heute auf morgen an. Und wenn es dann trocken ist, dann brauchen die schon ein bisschen Regen, wenn es gerade keinen gibt.
Und dann irgendwann, ich sag mal so im dritten Jahr, dann kommt der Spargel irgendwann raus und dann kann man ihn ernten.
Genau, aber wir ernten ihn im dritten Jahr dann nur zur Hälfte ungefähr, weil wir dann im Nachhinein länger was von haben wollen, weil man dann diese Anlage 5 bis 8 Jahre ernten kann, je nach Sorte auch wieder.
Okay, also ich habe tatsächlich schon mal auf dem Spargelhof gearbeitet, ganz kurz. Ich habe da so diesen, die heißen ja Spargelmesser, ne? So lange Stäbe und dann geht man da von der Seite aus rein und man muss sehr vorsichtig sein, weil man die Pflanze nicht verletzen soll. Ich habe das alles nicht so richtig verstanden, wahrscheinlich habe ich die Pflanze auch ruiniert und der arme Spargelbauer ist jetzt insolvent oder so. Aber da habe ich gelernt, das ist wahnsinnig empfindlich, diese Pflanze. Man muss aufpassen, wo trennt man den dann ab beim Ernten und wie lange wächst das dann automatisch wieder nach und wie lange geht das denn? Also geht das ewig?
Also ewig geht's nicht. Es gibt schon das Spargel-Silvester sozusagen. Man hat die Wurzel und wenn man dann im dritten Jahr irgendwie mal anfängt, den Spargel zu stechen, dann darf man auf keinen Fall zu tief stechen, weil wenn diese Pflanze, wenn die Wurzel was von dem scharfen Messer, mit dem man die Stangen abschneidet, abbekommt, dann wird an der Stelle nicht noch ein Trieb herauskommen und die Pflanze könnte möglicherweise auch kaputt gehen. Deswegen ist das wichtig, dass der Damm hoch genug ist, dass man seinen Leuten sagt, dass sie nicht zu tief stechen sollen. Genau.
Genau, und du hattest ja eben auch gesagt, Spargel-Silvester, auch ein sehr schöner Begriff, hätte ich auch nehmen können, aber ich dachte, du kommst darauf wegen Dünger.
Gülle-Silvester.
Genau. Dass du das dann irgendwie transferdenken kannst. Deswegen, wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Aber da ist der Tag, ab dem nicht mehr geerntet wird. Ist der
Johannistag. Und wann ist der?
Oh, 24. Sorry. Juni, ne?
Super.
Mhm. Warum ist er eigentlich dann Schluss?
Weil der Spargel ungefähr 100 Tage braucht zur Regeneration. Also das, was man jetzt als Spargelfeld sieht, das ist ja, man sieht ja einfach nur die Dämme und die Folie, aber im Sommer wachsen halt richtig schöne grüne Stauden daraus. Und
mit roten Beeren?
Ja, mit roten Beeren, genau. Da sind die Samen drin.
Mhm. 100 Tage, weil es dann anfängt zu frieren und die genau diese Zeit brauchen, um sich zu regenerieren, richtig?
Genau, damit die Assimilate, die sie dann bilden, wieder in die Wurzel einlagern können für die nächste Spargelsaison.
Okay, also wenn ich jetzt dann an diesen Feldern vorbeifahre und ich sehe da diese grünen Stauden oder Büsche mit den roten Beeren dran, was wird denn dann damit gemacht?
Erstmal, Kulage darfst du nicht essen, ne? Die roten Beeren.
Okay.
Sicherheitshinweis. Gut. Nicht, dass du da ein bisschen snackst.
Ach man, ihr verderbt mir auch jeden Spaß. Bestimmt sieht man da bunte Farben oder so. Nein, aber die sind giftig, oder?
Ja, die sind nicht so gut verdaulich. Okay. Also du fällst jetzt nicht um, aber du kriegst Magengrummeln.
Okay, also da sieht man diese grünen Büsche dann. Das ist das, was oben rauswächst. Und was passiert dann damit?
Da passiert erstmal nichts mit. Also der wird schön wachsen gelassen, schön gepflegt, dass der ordentlich Assimilate in die Wurzel einlagern kann. Und im Herbst, dann wird er, so wie die Blätter an den Bäumen, so rötlich, braun. Und dann stirbt das Kraut halt ab.
Das auch gewollt?
Das auch gewollt, ja, das ja, muss, mhm. genau. Und dann wird das, wenn es trocken genug ist, das Kraut, dann wird es abgemulcht, also so total zerhäckselt und zerkleinert mhm. und an die Dämme wieder rangeschmissen, also an diese Spargelreihe wieder rangeschmissen und dient dann als organischer Dünger auch.
Ja, und dann wächst er unter der Erde.
Also auch der Damm wird wieder mit sozusagen Humusmaterial oder Material versorgt, wo dann die Bodenlebewesen das zersetzen können.
Genau, also da ist dann auch richtig was los. Da sind Regenwürmer drin und hast du nicht gesehen.
Mhm. Und unter der Erde geht das wieder von vorne los, dass der wieder wächst. Ich habe ja gelernt, dass der weiße Spargel ist ja so eine deutsche Sache. Also wenn man nach England guckt, da essen die alle den grünen und in Südeuropa auch den grünen Spargel. Und ich habe gelernt, jetzt klugscheiße ich mal so ein bisschen, dass der grüne Spargel ja früher so ein königliches Essen war und sehr teuer. Und man hat ihn fast nur grün gegessen. Und irgendwann kam der nach Deutschland und dann hat man den in der Nähe von Berlin angebaut. Und hat den, damit der besser wächst, hat man den unter so Tonkrüge auf die Erde gestellt, mhm. damit da die Wärme sich sammelt und der Spargel wächst. Und dann hat man da ab und zu mal vergessen, die wegzumachen und dann war der weiß, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe.
Mhm.
Kommt das ungefähr hin?
Habt ihr grünen Spargel?
Ja, grünen Spargel haben wir auch.
Der Was ist denn der wächst. Unterschied zwischen weißer und eigentlich außer die Farbe natürlich, aber.
Dass der eine oberirdisch und der andere unterirdisch wächst. Genau. Und deswegen genau. ist der eine Chlorophyll und wird grün und der andere bleibt weiß.
Ah, man müsste eigentlich nur lange warten, bis der Weiße oben lang genug rauskommt und dann ist das der Grüne?
So fast. Mhm. Also es gibt extra Grünspargelsorten, die sind speziell dafür gezüchtet, dass sie also wirklich komplett grün sind. Wenn man weißen Spargel jetzt eine weiße Spargelsorte rauswachsen lassen würde, dann wird auch immer noch so ein bisschen lila mit dabei sein. Anthocyan heißt das. Aber
man könnte
so kann man es auch machen.
Ja, genau. Man könnte beide essen, oder?
Genau, auf jeden Fall. Total. Mhm. Beides lecker.
Und jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, der Lilane ist ja noch mal wertvoller. Das ist ja so, habe ich gelernt, ne?
Also lila ist jetzt noch mal was ganz anderes. Aber wenn man weißen Spargel wachsen lässt, wird er auch grün werden. Aber es wären so lila Streifen mit da dran oder Punkte. Daran kann man immer sehen, ob der Bauer jetzt wirklich eine Grünspargelsorte angebaut hat oder ob er einfach seinen Weißen aus dem Boden hat wachsen lassen.
Die geheimen Tricks
der Spargelbauern. Also ich persönlich finde auch eine reine Grünspargelsorte leckerer als so eine aus dem Boden wachsen gelassene Weiße.
Kulager, auf was achtest du denn, wenn du Spargel einkaufen gehst?
Dass er frisch ist.
Ja, wie testest du sowas?
Man reibt die Spargelstangen aneinander. Wenn sie quietschen, ist das ein Zeichen. Man muss unten an der Schnittstelle muss man.
Ich dachte, das ist so ein Secret-Tipp, den ich jetzt hier mitgeben kann. Aber voll gut, dass du den schon kennst.
Maja, ich bitte dich. Also, das weiß ja nur jeder. Und tatsächlich ist es, glaube ich, auch so, wenn man unten an der Schnittstelle drückt, dann soll die möglichst geschlossen sein und vielleicht noch ein bisschen Flüssigkeit rauskommen, richtig?
Die Abschnittkante, die muss schön
saftig sein.
Saftig sein, das ist ein gutes Wort, ja. Und quietschen, das ist der beste Tipp.
Ja, es wird einem ja immer so beigebracht, dass der Spargelkopf das leckerste ist. Weiß ich jetzt gar nicht, ich mag einfach alles.
Was ist denn euer bester Spargel, den ihr habt?
Tja, also ich mag alles gerne.
Welcher läuft dann am besser, der
also
grüne oder der weiße?
Also erste Sorte ist natürlich weißer Spargel, erste Sorte ist natürlich der Renner.
Müssen die besonders dick sein? Oder?
Das ist halt so eine Mitteldicke. Ne? Wir haben die jetzt von 18 bis 26 Millimeter. Man hat vielleicht dann eine Zeit mehr von der Einsortierung. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel sehr viele hohle Stangen. Das ist natürlich super ärgerlich.
Woran liegt sowas?
Also es hat wirklich nur mit der Witterung zu tun. Okay. Das hatten wir durchweg bei allen Feldern, dass wir viel hohlen Spargel haben. Aber dieses Jahr ist wieder ein neues Jahr. Und das, was jetzt gekommen ist, das war eigentlich schon richtig gut. Also da waren fast gar keine hohlen Stangen bei. Ja, es ist jedes Jahr eine neue Überraschung. Und so richtig vorhersagen kann man es leider auch nicht.
Mm.
Aber es ist ja schon spannend, wenn du sagst, ihr macht nur Spargel, ne?
Nee, wir haben auch noch normale Landwirtschaft. Also
okay.
Spargel ist so Harakiri-Zeit. Gerade weil wir viel Spargel direkt vermarkten.
Das heißt,
ist es sehr aufwendig. Hofabverkauf, Wochenmärkte, Restaurants.
Aber ihr liefert ihr auch irgendwelche Lebensmitteleinzelhändler oder macht ihr alles alleine?
Fast gar nicht, also eher weniger.
Und hat das irgendeinen Grund, weil es sich nicht lohnt oder?
Weil es bisher nicht notwendig war.
Okay, ja schön.
Und wir haben uns den Absatzweg halt bisher auch noch nicht ausgesucht und wir sind ja, Fruchtei ist es halt Bauchnabel der Welt, aber so viele Supermärkte sind da nicht. Und so war es eigentlich immer ganz gut. Und für Supermärkte, also wir haben schon sehr hohe Standards, aber da müssten wir nochmal 2, 3 Prüfungen extra im Jahr machen. Ja, und irgendwann fehlt dann auch Zeit und Kapazität für sowas.
Spargel ist ja schon eines der teureren Gemüse oder eine der teureren Gemüsesorten. Ne? Da gönnen wir Deutschen uns mal wirklich was und sind bereit, auch mehrere Euro mal auszugeben für so ein Kilo, auch zu Anfang, wenn der Spargel noch frisch ist und so. Und ich denke dann immer so, boah, das ist bestimmt ein super Geschäft für euch. Also da stoßt ihr euch richtig gesund beim Spargel, ne? Kirsten lacht.
Wow.
Ich meine, wenn du sagst...
Ich nehme dich einfach mal mit.
Ja, ich frage jetzt mal ganz naiv. Ich würde ja denken so, boah, mit Spargel, ja, das ist geile Idee, weil das kostet so viel und die Leute sind bereit, das zu zahlen. Da klingelt die Kasse.
Ja, genau. Und dann kommt meine Sicht der Sachen. Mindestlohn, unheimlich viel Zeitaufwand, gerade wenn man es direkt vermarktet. Wenig Schlaf, also das ist eigentlich das Schlimmste an der Spargelzeit.
Mhm.
Und... die ganze Vor- und Nacharbeit.
Vielleicht kannst du einmal Kuhlage so ein bisschen verdeutlichen, wie oft der Spargel in die Hand genommen wird, bis er dann da in dem Verkaufskorb landet. Also ich glaube, das sind ja schon so mehrere Schritte. Ich glaube, ich habe es neulich mal zusammengefasst, waren bestimmt 7 Mal, muss irgendjemand den irgendwo sortieren, hinlegen. Also vielleicht kannst du das mal uns aufklären.
Ja, also wir stechen den Spargel, erster Schritt, dann wird er durch die Waschstraße geschickt und abgekühlt. Das ist der zweite Schritt. Da muss die Kiste auch jemand in die Hand nehmen. Dann wird der Spargel beim Sortieren auf die Maschine gelegt. Dann wird der Spargel noch fürs auf Länge schneiden einmal runtergezogen. Das 4. So, mhm. Und dann wird er in die Kiste gelegt. 5. Und dann wird er meistens jedenfalls noch geschält. Also eingelegt aufs Band, aus dem Band rausgenommen, ja. Sind 7. Und dann wird er in eine Kiste wieder gelegt und dann kommt er zum Wochenmarkt. Oder halt woanders hin.
Da muss er auch wieder präsentiert werden und ausgepackt werden.
Genau.
Also auch da nochmal.
Und also. Dann landet er beim Kunden in der Tüte. Oder im Korb. 9.
Ja.
Also sagen wir 7 bis 9 Mal. Je nachdem, ob geschält oder ungeschält.
Das Problem ist ja auch, dass ihr keine Erntemaschinen einsetzen könnt. Also es gibt, da habe ich gesehen, es gibt ein paar Ideen und ein paar Ansätze, aber so richtig gut funktioniert das nicht. Ihr müsst schon immer noch von Hand ran, ne?
Ja, also das ist bei Spargel auch schwierig umsetzbar. Es gab schon viele tolle Ideen, aber so richtig, ja, praxisreif ist das leider noch nicht. Mhm.
Arbeitet ihr mit Saisonkräften aus dem Ausland?
Ja, auf jeden Fall. Also mit polnischen und auch rumänischen Mitarbeitern. Die kommen auch schon über viele Jahre. Und ja, man, so wie früher war das bei uns immer so im Feuerwehrzeltlager, da hat man die ganzen Leute mal wiedergesehen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, wenn die Leute sich da alle wiedersehen, ist es auch mehr oder weniger Zeltlager als Arbeit. Also es ist schon, klar, es ist schon harte Arbeit. Und ich habe auch wirklich Respekt vor den Leuten, die da so durchziehen in der Saison. Und wir sind auch wirklich sehr dankbar über unsere Erntehelfer.
Ich habe ja auch schon mal auf einem Spargelbetrieb eine Saison lang Spargel verkauft. Also ich war eigentlich Verkäuferin, wenn man so will. Aber ich musste natürlich auch zum Lager und die Kartoffeln morgens einlagern, weil ich auch selbst mit dem Transporter dann zum Verkaufshäuschen gefahren bin. Und da habe ich dann auch manchmal die Spargelpflücker getroffen und die haben mir dann meine Bilder gezeigt, was sie sich für Häuser bauen in ihrer Heimat und welche Freundinnen sie jetzt schon so und so lange auf dem Betrieb kennengelernt haben. Und irgendwie fand ich das so voll die... Es hat sich so voll schön angehört eigentlich.
Mhm.
Weil man kennt ja immer nur so die gruseligen Bilder.
Ja.
Aber dass das so für die auch gewohnt ist, jedes Jahr zu dieser Zeit in Deutschland zu sein, dann irgendwie auch mit dem Betrieb mal irgendwie gemeinsam Spargelpizza zu essen. So war es da immer, gab es mal richtig großes Spargelpizza-Essen. Und es gab schon so richtig viel Tradition. Also ja. Es hat auch vieles Schönes, es ist eine schöne Gemeinschaft auf dem Betrieb.
Okay, das klingt jetzt auch ein bisschen nach einem idyllischen Miteinander. Dass es leider auch andere Beispiele gibt, darüber reden wir gleich.
Ja.
Aber es ist ja schön zu hören, dass es auch irgendwie schon fast so ein familiäres Miteinander ist. Wie viele Leute arbeiten bei euch?
20, also um die 20.
Und sind das immer die gleichen, die dann jedes Jahr wiederkommen oder sind das immer andere?
Meistens sind es die gleichen. Also viele kommen schon über 20 Jahre. Das ist auch immer toll, wenn man sich wieder sieht. Ja, also 1 oder 2 Leute wechseln manchmal.
Okay.
So.
Ich meine, das ist ja auch ein Indiz dafür, dass sich die Saisonarbeitskräfte bei euch wohlfühlen. Ich meine, sonst würden sie es ja nicht machen, ne? Und das ist sicher auch die Regel, aber es gibt auch Ausnahmen. Und jetzt machen wir mal so einen kleinen Schlenker. Denn zum Thema Erntehelfer gibt es gerade eine aktuelle Dokumentation in der ARD-Mediathek. Bittere Früchte, Ausbeutung in der Landwirtschaft heißt die. Und da geht es darum, unter welchen Bedingungen unser Obst und Gemüse, vor allem in Südeuropa, aber auch zum Teil in Deutschland geerntet wird, damit wir es möglichst günstig im Supermarkt kaufen können. Jonas ist einer der Autoren und mit ihm habe ich vor diesem Podcast über den Film und seine Recherche gesprochen. Jonas, was habt ihr herausgefunden? Unter welchen Bedingungen arbeiten Erntehelfer in Südeuropa?
Wir waren in 4 Ländern in Südeuropa und auch in Deutschland unterwegs und haben festgestellt, dass die Bedingungen im Schnitt prekär sind, sag ich mal. Es gibt um die 1 Million Erntehelfer in Europa, die Obst und Gemüse ernten. Manche sprechen sogar von 3 Millionen und da ist schon so ein bisschen das Problem klar. Also viele der Arbeitsbedingungen sind sehr, sehr informell. Es gibt oft keine Arbeitsverträge. Manche arbeiten auf Tagelöhnerbasis und sind in großen Situationen, in Situationen großer Abhängigkeit von ihren Chefs. Sie haben zum Teil hohe Schulden aufgenommen, um nach Europa zu kommen und bekommen vielleicht auch den Lohn, der ihnen versprochen wurde, nicht.
Und die arbeiten dann auf Feldern, wo Obst und Gemüse angebaut wird, was dann hier in den deutschen Supermärkten günstig angeboten wird, oder?
Das ist so, genau. Also der Obst- und Gemüsemarkt, der ist mindestens mal europäisch. Also das Obst und Gemüse, was wir im Supermarkt kaufen, das kommt aus ganz unterschiedlichen Ländern Europas und zum Teil eben auch noch von weiter weg.
Jetzt ist es ja so, dass wir pro Jahr ungefähr 300.000 Saisonarbeiter aus dem europäischen Ausland bei uns hier in Deutschland auf den Feldern haben. Wie sieht's da aus? Habt ihr da auch Erkenntnisse gewonnen, vielleicht auch zu Spargel? Das kommt ja nicht explizit in eurer Doku vor, ist ja aber heute unser Thema.
Ja klar, also insgesamt muss man sagen, strukturell gesehen sind die Probleme in Deutschland ein bisschen weniger groß als in Südeuropa. Das liegt an ein paar Voraussetzungen. Zum Beispiel kommen viele der Arbeiter, die in Deutschland arbeiten, aus EU-Ländern. Also da geht es gar nicht um einen Aufenthaltstitel, den man zum Beispiel nicht haben könnte. Die allermeisten arbeiten mit einem Arbeitsvertrag. Und trotzdem dokumentieren wir immer wieder Fälle, wo es auch Probleme gibt. Also viele der Arbeiterinnen und Arbeiter, mit denen wir sprechen, die sprechen zum Beispiel davon, dass der Mindestlohn nicht bezahlt wurde. Das liegt zum Beispiel daran, dass Stunden nicht korrekt abgerechnet werden. Also dass die Leute sagen, sie haben länger gearbeitet, als dann am Ende auf dem Papier steht.
Ein Problem scheint mir auch zu sein, das sagt beispielsweise auch die Initiative Faire Landwirtschaft, dass der Mindestlohn manchmal umgangen wird, indem zum Beispiel die Mieten für die Unterkünfte erhöht werden. Ein anderes Problem gibt es teilweise mit Krankenversicherungen. Und ein anderes Problem scheint mir noch zu sein, dass die Löhne in einigen Fällen sehr spät ausgezahlt werden, dass die Saisonarbeitskräfte dann schnell zurück müssen und man gar keine richtige Handhabe hat, um dann zum Beispiel gegen etwaige Missstände vorzugehen als Betroffener. Habt ihr das auch so erlebt?
So erlebe ich das auch immer wieder. Also ich recherchiere schon eine Weile zur Landwirtschaft oder zur Arbeitsbedingungen der Landwirtschaft in Deutschland. Vorweg muss ich einmal sagen, also ich rede auch mit vielen Landwirtinnen und Landwirten und mein Eindruck ist, die allermeisten bemühen sich auch um gute Arbeitsverhältnisse für ihre Saisonkräfte. Gerade die kleineren Betriebe, wo es vielleicht um 5 oder 10 Arbeiterinnen geht, die kommen zum Teil seit Jahren und es gibt ein großes Vertrauen zwischen den Landwirten und den Saisonkräften. Wir finden aber eben auch immer wieder Beispiele, wo das ein bisschen so ist, wie du das jetzt auch beschrieben hast. Also 2021 zum Beispiel haben wir eine größere Recherche gemacht auf dem größten Spargelbetrieb in Deutschland. Und da haben wir eben diese intransparenten Bedingungen dokumentieren können. Da sprechen die Arbeiter von Nettolöhnen, das ist netto, muss man dazu sagen, von 6 Euro, aber trotzdem sehr weit unter dem Mindestlohn. Und wir hatten dort auch einen Undercover-Reporter, der hat eigentlich bis zum Schluss seinen Arbeitsvertrag nicht ausgehändigt bekommen. Und das war wohl bei den anderen Arbeiterinnen und Arbeitern auch so. Das heißt, man wusste gar nicht so ganz genau, wie sind die Bedingungen, unter denen wir da eigentlich arbeiten.
Mit der Einführung des Mindestlohns scheint es ja besser geworden zu sein für die Saisonarbeitskräfte in Deutschland. Trotzdem gibt es noch zum Teil Probleme. Was müsste denn aus deiner Sicht passieren, damit alle Saisonarbeitskräfte in Deutschland fair behandelt werden? Du hast es gesagt, die meisten werden schon jetzt fair behandelt. Es besteht ein gutes Verhältnis, aber eben doch nicht zu 100%.
Also wir machen in unseren Recherchen in diesem Film einen ganz großen Verstärker auf systematischer Ebene dieser prekären Arbeitsbedingungen aus. Und das ist der enorme Preisdruck, der von weiter oben in der Lieferkette kommt, nämlich von wenigen großen Supermärkten, die es in Deutschland gibt, die das allermeiste des Obst und Gemüses, was wir essen, ja handeln bzw. an uns verkaufen. Also in Deutschland gibt es im Grunde 4 große Unternehmen, die 85% des Lebensmittelhandels dominieren. Und auf der anderen Seite gibt es eben ganz, ganz viele landwirtschaftliche Erzeuger. Auf Europa gerechnet sind das sowas wie 2 Millionen in etwa, die sozusagen, wenn sie eine größere Menge Obst und Gemüse verkaufen wollen, über ihre Kooperativen und Genossenschaften irgendwie zu diesen Supermärkten verkaufen müssen. Die sind sozusagen das Nadelöhr und das bringt sie in eine sehr, sehr mächtige Position. Und die Supermärkte, die wissen das natürlich für sich zu nutzen. Also die können dann die Preise drücken. Ich habe mit einigen Landwirten oder mit vielen Landwirten für diese Recherche gesprochen und da ist eigentlich unisono, ist man sich dieses Preisdrucks bewusst. Und der verstärkt systematisch gesehen diese schlechten Arbeitsbedingungen, weil wenn ich als Landwirt nicht genug verdiene, habe ich eben vielleicht auch nicht die Chance, die Unterkünfte zu erneuern. oder im schlechtesten Fall faire Löhne zu bezahlen.
Jonas, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und dass du deine Erfahrung im Zusammenhang mit deiner Recherche mit uns geteilt hast.
Vielen herzlichen Dank. Alles Gute.
Den Dokufilm Bittere Früchte, Ausbeutung in der Landwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek und den Link, den packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Dürfen wir jetzt was sagen?
Ja, bitte.
Die Landwirte, die hier sitzen, ich möchte erstmal das Wort an dich abgeben. Was möchtest du dazu gerne sagen?
Also ich bin echt ein bisschen böse über so einen Beitrag, weil hier werden die Arbeitsbedingungen, die vor allem in Südeuropa herrschen, auf Deutschland übertragen. Und das ist absoluter Blödsinn. Also es kann wohl sein, in Deutschland gibt es sicherlich immer schwarze Schafe. Und das wird jetzt irgendwie jetzt werden alle Spargelbauern über einen Kamm geschert.
Also das wollen wir auf gar keinen Fall machen. Aber, wir wollen natürlich auch beide Seiten der Medaille beleuchten. Und auf der einen Seite gibt es sicherlich die vielen Spargelbauern, die sich an Recht und Gesetz halten und ihre Saisonarbeitskräfte fair behandeln. Aber wir können nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es einige schwarze Schafe gibt, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht so gut behandeln. Darum geht's.
Kannst du noch mal ein bisschen mehr erzählen? Also ihr werdet doch, so wie wir alle in der Landwirtschaft auch kontrolliert. Oh, und man hat so hohe Standards. Kannst du da ein bisschen Einblick hinzu geben?
Also ich schätze, wie oft werden wir eigentlich kontrolliert? Gerade was Saisonarbeits... Wir haben Sozialversicherungsprüfung, Rentenversicherungsprüfung. Zu Corona-Zeiten ist das Gesundheitsamt dann auch noch ein paar Mal vorbeigekommen. Also wer da noch zwischen rausfällt und nicht entdeckt wird, das gibt es eigentlich gar nicht mehr.
Ich war auch einmal, wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, als Verkäuferin in einem Spargelverkaufsstand. Und da kam dann auch das Gesundheitsamt, die haben mich dann auch alles gefragt, bei welcher Temperatur wird der Spargel gerade gekühlt und so weiter. Also so richtig detailliert. Dann die Dokumentationspflicht, die Schilderpflicht. Also da gibt es wirklich so unmenschlich viele Auflagen, ja. Dass das alles so kompliziert macht.
Dann ist ja klar, dass es zumindest, wenn man diese Auflagen umgehen will, eine gewisse kriminelle Energie verlangt. Aber du hast vorhin noch was Spannendes erzählt zu den Unterkünften, weil ich bei meiner Recherche auch immer wieder gelesen habe, dass es ab und zu mal Unregelmäßigkeiten gibt, dass der Mindestlohn darüber ausgehebelt wird, dass die Unterkünfte so teuer sind. Das ist aber bei euch nicht so, weil ihr habt das irgendwie anders geregelt, ne?
Naja, also für Unterkunft, wir müssen ja, uns wird vorgeschrieben, dass wir für die Unterkünfte Geld einnehmen müssen, weil es kann nicht sein, dass wir unsere Leute umsonst bei uns wohnen lassen. Dann würden ja schon wieder Steuergelder nicht gezahlt werden, wenn wir jetzt für unsere Unterkünfte keine Miete nehmen. Muss man ja auch versteuern. Mhm. Aufgrund dessen sind wir dazu verpflichtet, Miete zu nehmen. Also wir nehmen 8 Euro pro Tag pro Person an Miete. Das ist jetzt nicht viel. Die schlafen im Doppelzimmer oder im Einzelzimmer, die Jungs. Da gibt es halt so eine Regelung, von wie viel bis wie viel Euro man bei so und so viel Quadratmetern an Miete nehmen muss.
Wenn eure Leute da jedes Jahr wiederkommen, dann sind sie ja scheinbar zufrieden.
Da gehe ich auch mal von aus.
Ja.
Ja, das ist wirklich ein gutes Qualitätsmerkmal, ne? Dass sie sich bei euch wohlfühlen.
Ja, ja, voll. Wir sind ja auch total auf die Leute angewiesen. Die wissen, wie der Hase bei uns läuft und wir wissen, dass wir uns voll auf die verlassen können und es ist ein Geben und ein Nehmen eigentlich, ja.
Jetzt mal zu einem schönen Thema. Hast du ein Lieblingsrezept, was wir alle kennen müssen oder ist es das Klassische?
Also eigentlich liebe ich Spargel mit Schinken, aber gerade wenn es richtig heiß ist, kann man sich jetzt noch gar nicht vorstellen, denn so Spargel, weiß und grün, ein bisschen gekocht, so 10 Minuten mit Wassermelone und Feta-Käse und ein bisschen Dill, das ist der Hammer.
Ach, als Salat?
Ja, als Salat. Spargel-Melonensalat, richtig lecker.
Ich habe ja auch gelernt, bei meiner Zeit auf dem Spargelhof, Klammer auf, 2 Stunden, Klammer zu, man kann den Spargel ja auch hervorragend roh essen.
Ja, und wie schmeckt er?
Hervorragend, schmeckt so ein bisschen so wie frische Erbsen oder so, ne?
Aus Omas Garten, genau, ja.
Vielen Dank, dass ihr fragt. Also mein Lieblings.
Oh, die haben mich vergessen, Maya.
Nein, Spaß. Darf ich trotzdem erzählen?
Ja, bitte.
Okay. Mein Lieblingsessen mit Spargel ist tatsächlich die Spargelpizza. Ich liebe es, so ein bisschen zu schummeln.
Irgendwo in Italien stirbt gerade ein Pizzabäcker.
Ja, wirklich, ich weiß. Aber ich liebe es, was Schnelles zusammen zu schummeln, was aber allen mega gut schmeckt. Kennt ihr diesen Pizzateig, den man so ausrollt?
Mhm.
Und dann mit so einer Packung schon fertigen Sauce Hollandaise, die man da so drauf... quetscht,
ja.
Plopp und dann schnell verstreicht und dann diesen Würfelschinken, der schon so gehackt ist, den da auch einmal drauf werfen und am Ende den Spargel rüberwerfen. Das sind eigentlich nur vier Zutaten und alle sind begeistert.
Ja.
Und man hat es direkt auf der Hüfte.
Also ich mache den Spargel, ja, jetzt kommt mein Lieblingsrezept, ich mache weißen und grünen Spargel in kleine Stücke, wird in der Pfanne scharf angebraten und dann kommt mit Olivenöl und dann kommt ein bisschen Balsamico da drauf, Petersilie und dann esse ich den so.
Balsamico?
Ja, lecker. Aber die allerwichtigste Frage, an dem schon Familien zerbrochen sind, ist ja, essen wir den Spargel mit Sauce Hollandaise oder essen wir ihn mit zerlassener Butter?
Hey Hektis, die uns hier zuhören, unsere Community, erzählt uns mal, was habt ihr bei euch auf dem Teller? Die Butter, die zerlassene oder die Sauce Hollandaise?
Also wer was gegen Sauce Hollandaise sagt, der braucht hier nie wieder einschalten, weil ich finde, es gibt nur eine Art, den zu essen. Das ist mit meinem Lieblingsgetränk Sauce Hollandaise. Aber Kirsten, du bist so still. Kannst du dich hier als Schiedsrichter aufspielen?
Eigentlich muss ich eben noch eine Sache zu dem davor gegangenen Beitrag sagen.
Ja,
wenn ich darf.
Das ist noch nachgerutscht. Bin.
Ich sehe, bei dir arbeitet noch was.
Ja,
Kirsten,
voll. Ich hoffe heute Nacht nicht mehr. Eigentlich entscheiden ja letztendlich die Verbraucher, aus welcher Produktion sie den Spargel am liebsten haben. Weil ganz ehrlich, wenn man jetzt Spargel aus Peru kauft oder aus
Griechenland
oder irgendwann denn aus, Timbuktu, dann können die sich doch denken, dass bei einem Preis, der so günstig ist, die Mitarbeiter oder die Saisonarbeitskräfte, die in den Ländern, wo der herkam, nicht zu guten Bedingungen angestellt wurden. Und deswegen finde ich das so toll, dass unsere Kunden uns so treu sind, weil ja, die unterstützen damit die heimische Landwirtschaft, die unterstützen damit außerdem, dass die Mitarbeiter fair bezahlt werden und mit denen gut umgegangen wird. Und also jeder Griff zu günstigem Spargel aus Südeuropa oder aus Südamerika, das lässt mich zweifeln. Und da sollten sich die Verbraucher dann vielleicht auch mal an den Kopf fassen, ob das jetzt unbedingt sein muss oder ob man nicht lieber die heimische Produktion unterstützen sollte.
Das ist ja auch so die Botschaft, die wir immer wieder senden.
Ich möchte nur an dieser Stelle noch so gerne sagen, dass ich glaube, ganz viele beim Einkaufen damit gar nicht rechnen, dass der aus dem Ausland kommt, weil jetzt eben hier auch die Spargelsaison so langsam losgeht und man dann irgendwie einfach denkt, wir sind ja irgendwie Spargelanbauerland. So, bestimmt kommt er hier aus Deutschland. Deswegen wirklich nochmal, wenn die eingepackt sind und eingeschweißt sind, auf das Ursprungsland schauen.
Sehr gut.
Ihr könnt euch denken, wenn es zu günstig ist, dann ist es auf jeden Fall nicht aus Deutschland.
Ich finde ja sowieso, das ist ja ein Punkt, an dem wir immer wieder hier sind, dass wir, glaube ich, mal wieder als Verbraucherinnen und Verbraucher dahin kommen müssen, dass nicht alles selbstverständlich günstig jeden Tag bei uns im Einkaufswagen liegen muss. Oder, dass wir uns der Konsequenzen darüber bewusst sein müssen. Das ist ja beim Fleisch genauso wie bei hochwertigen Milchprodukten und bei hochwertigen Ackerbauprodukten, dass wir sagen irgendwie so, wenn wir wollen, dass es nachhaltig angebaut wird, wenn wir wollen, dass die Menschen davon gut leben können, dann müssen wir wahrscheinlich auch ein klein bisschen mehr dafür bezahlen. Und dann ist immer billig und Geiz ist geil nicht das Beste. Eine Sache kommt mir noch ein bisschen spanisch vor, wo wir gerade da waren. Nein, aber wenn ich mir unseren Podcast angucke, ich habe ja in den letzten Folgen sehr, sehr viel über Bodenbearbeitung gelernt. Und all das, was mir Landwirte immer wieder sagen, ist, greif so wenig wie möglich in die Bodenstruktur ein. So. Und jetzt sehe ich aber euch Spargelbauern, ihr habt da diese riesen Dämme. Und dann habt ihr die Plastikfolie darüber und dann habe ich neulich auch noch gehört, es wird auch noch
beheizt.
So. Ich muss das fragen, weil wie nachhaltig ist Spargelanbau eigentlich? Also kann ich guten Gewissens hier den Spargel kaufen und weiß, das ist mit der Natur im Einklang und das ist halbwegs ökologisch nachhaltig?
Also du hast ja mehrere Kritikpunkte in diese Frage mit reingenommen. Du hast ja zum einen den Plastik angesprochen.
Ja.
Vielleicht müssen wir da mal erklären, warum der Landwirt das überhaupt macht und einsetzt. Warum denkst du denn, verwendet er Plastikfolie?
Ja, zum Schutz und weil es da drunter dann warm wird, ne? Dann wächst der Spargel besser, richtig?
Genau, damit kann man
die
Temperatur gut regeln und solche Plastikfolien, wenn sie überhaupt noch aus Plastik sind, ich glaube, da gibt es auch schon Alternativen, kriegen auch immer noch eine Zweitverwendung. Also das bleibt alles im Betrieb und ich finde, darauf braucht man sich jetzt immer gar nicht so stürzen auf diese Plastikfolien. Das einmal zu dem einen und jetzt auf die anderen. Auf den anderen.
Also wenn ich nochmal kurz Plastikfolie aufgreifen darf, es ist ja so, wir verwenden die Folie einmal, um die Spargelsaison halt, dass sie länger ist. Also einmal, um den Spargel zu verfrühen und aber auch, um den Spargel etwas länger stechen zu können, weil man kann diese Folie ja auch auf weiß drehen, genau. Und dann hat man dadurch, ja, das ist die spätere Anlage, ne? Das ist der Spargel, der im Juni zum Beispiel erst geerntet wird.
Und dieses Verfrühen macht man ja nur, weil wir einen Marktdruck mit den ganzen anderen europäischen Ländern haben, die schon viel früher hier sind.
Ja.
Die übrigens auch unter Folie angebaut werden.
Okay. Also Folie wird wiederverwendet.
Genau, der Sand kommt dann raus, also es wird vorher mit Sand gefüllt, dass es auch auf dem Damm bleibt und die Folie hält auch meistens 8 Jahre auf dem Feld und dann wird der Sand wieder rausgeschnitten und dann wird daraus Granulat gemacht. So dieses Plastikgranulat, das kann zu allem Möglichen wiederverwendet werden.
Okay, und was ist jetzt mit der Bodenbearbeitung? Weil diese Dämme, die würde ich jetzt denken, das ist jetzt nicht unbedingt so, wie die Natur das eigentlich wollte, oder?
Hast du ja aber auch eben schon gehört, wird ja 5 bis 8 Jahre bleibt das Feld ja an dieser Struktur und ist ja dann auch fast schon ein eigenes Biotop.
Man glaubt es nicht, aber da ist ganz schön was los, gerade im Sommer und auch im Frühjahr, da sieht man echt viele Hasen und gerade wenn das Spargelkraut jetzt dann wächst im Sommer und im Herbst, das ist ja eigentlich ein überwiegender Teil der Saison oder des Jahres so, dass da eher was draufsteht, als jetzt nur im Frühjahr die Folie, die viele Leute vielleicht auch abschreckend finden mögen. Aber im Sommer und Herbst, da ist dann richtig Aufwuchs auf dem Feld und Fasane sind da viel, Rebhühner hatten wir da jetzt auch und Hasen, wie gesagt, also die fressen dann natürlich auch was vom Spargel.
Ja, die wissen natürlich auch, was gut ist, ist doch klar. Und was ist hier mit dem Beheizen? Ich habe irgendwie gesehen, es gibt einige Landwirte oder Spargelbauern, die
nutzen die Abwärme von der Biogasanlage und verwenden die endlich mal. Oftmals wird die ja gar nicht verwendet, leider. Und damit werden die Felder dann von unten beheizt, damit auch die Saison verfrüht wird.
Okay,
das ist also eigentlich eher ein Verwenden und nicht, wie du, glaube ich, gerade denkst, ein Verschwenden der Wärme. Aber Gulag, ich habe noch Fun Facts. Komm okay. her, du mit deiner Kritik da hinten.
Erzähl.
Ich will hier noch Fun haben. Also, wusstet ihr, dass manche Spargel nicht riechen können? Und zwar hat ja Spargel teilweise so einen schwefelhaftigen Geruch und manchen Menschen fehlt dieser Geruchsrezeptor. Das ist so ein Gen und deswegen können die das nicht riechen.
Oh, ich habe jetzt so Bock auf Spargel. Jetzt reden wir die ganze Zeit darüber.
Ja, lass mal hier den Sack zumachen.
Ja, lass uns den Sack zumachen.
Aber wir haben noch eine Abschlussrubrik.
Ach was.
Die du heute übernimmst, richtig?
Es ist tatsächlich so.
Wir machen manchmal Schingschangschong und manchmal gewinnst du eben auch. Dann darfst du die Ach was-Rubrik machen.
Ja, es geht heute nicht um Spargel in dieser Ach was-Rubrik, sondern um Rinder. Und ich bin ein großer Rinder-Fan, nicht umsonst heiße ich Kuhlage.
Und den bringst du auch ein paar Mal, aber ist jedes Mal gut.
Ja.
Vor allem in diesem Landwirtschaftspodcast.
Immer wieder neu, ne? Schön, dass du immer wieder lachst.
Ja.
Rinder putzen sich gegenseitig. Wusstet ihr das?
An der Geilstelle etwa?
Nein, Rinder lecken sich gegenseitig. Also man hat das beobachtet an der Universität in Hongkong. Die haben Rinder beobachtet und Rinder lecken sich. Und man hat sich gefragt, warum sich Rinder denn lecken? Vor allem im Gesicht und an der Nase und teilweise auch an der Zunge. Also man könnte von Zungenkuss sprechen, aber weiß nicht, ob die Tiere
Du würdest sind. Das nicht tun.
Vor allem im Nacken. Und das ist ein soziales Verhalten. Und die Rangordnung ist wichtig. Also in einer Rindergruppe höher gestellte Tiere lecken sich gegenseitig häufiger und intensiver und die darunter nicht so sehr. Und das hat offen was damit zu tun, dass die Tiere so ihre Rangordnung festigen und für ein Wohlbefinden innerhalb der Gruppe sorgen. Ist das nicht schön?
Ich glaube, richtig viele, die uns jetzt zuhören, sind so ein bisschen lost und denken sich so, was wollte er uns damit sagen? Eigentlich muss mir jetzt so ein kleines Ach was Muss jetzt eigentlich ja kommen, ne? Mache ich jetzt erstmal. Ach was?
Das ist es. Also Rinder
Aber
lecken sich,
erstaunt
damit
dich sowas?
Es ihnen
dass
gut geht.
Kühe so ein Sozialverhalten haben? Das ist das, was mich gerade witzig findet.
Also naja, ich wusste jetzt nicht, dass sie sich wirklich gezielt am Nacken lecken, um sich gegenseitig zu sagen, Mensch, toll, dass du da bist.
Okay, na gut.
Lass uns ein bisschen Milch geben.
Zählt das als Neuigkeit in der Landwirtschaft?
Okay, ich merke schon, das ist ein alter Hut bei euch. Aber gut, ich fand's spannend.
Nee, ist ja schön.
Rinder spielen auch die Hauptrolle in unserer nächsten Folge. Da geht es nämlich um KI im Stall bei Milchkühen und Milchbauern.
Oh, ich bin jetzt schon richtig gespannt. Ich glaube, du hast auch einen richtig tollen Gast am Start. Richtig?
Ja, das wird Wahnsinn. Kühe mit WLAN, sage ich nur. Es ist aufregend. Unbedingt unseren Podcast abonnieren. Den gibt es in der ARD Audiothek. Das wisst ihr, liebe Hektis. Und wenn ihr schon mal da seid in der ARD Audiothek, dann hört doch mal bei einem anderen Podcast rein. Der heißt Deep Science und ist vom Deutschlandfunk. Da geht's auch nochmal um den Klimawandel, da haben wir ja auch drüber gesprochen, aber aufgeben ist keine Option, Kopf in Sand stecken auch nicht. Ich meine, gut, die Nachrichten sind schlecht, die Arktis schmilzt, Wälder werden zu Wüsten, Korallenriffe sterben. Die Frage ist, wer rettet die Erde? Und die dritte Staffel von Deep Science erzählt von Wissenschaftlern, die mit ihren Ideen den Kollaps der Ökosysteme aufhalten wollen. In der Folge Invasive Arten, Rattenjagd für Vogelschutz geht's darum, dass der Zoologe James Russell in Neuseeland eine Ratte ausgesetzt hat, weil er das Verhalten der invasiven Raubtiere studieren wollte. Dann ist die Ratte entwischt und was dann passiert ist, das hört ihr in der dritten Staffel von Deep Science. Die findet ihr auch in der ARD Audiothek. Link natürlich in den Shownotes.
Super. Und ich möchte noch daran erinnern, dass man uns ja schreiben kann an 63hektar@ndr.de. Und wir hatten vorhin ja schon gefragt, lieber Butter oder Sauce Hollandaise?
Schnitzel oder Schinken.
Und meinetwegen dürft ihr trotzdem weiterhören, wenn ihr keine Sauce Hollandaise.
Ja, und vielleicht, ob ihr nach dieser Folge etwas bewusster euren Spargel kauft, das würde uns auch mal interessieren. Holt ihr ihn vom Hof ab oder aus dem Supermarkt oder von der Hütte? Erzählt uns davon. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch.
Danke, dass du gekommen bist, Kirsten.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Alles Gute für dich, komm gern wieder und bring Spargel mit.
Tschüssi.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.